Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn wir über die Verbesserung unseres Schulsystems diskutieren, dann geht es oft um die Frage, wie man schwächere Schüler besser fördern sollte. Zu Recht, denn schließlich attestieren uns die PISA-Studien ja regelmäßig, dass es hierzulande noch viel zu viele Schüler und Schülerinnen gibt, die nicht richtig lesen und schreiben gelernt haben. Besagte internationale Bildungsstudien zeigen uns aber auch regelmäßig, dass bei der Förderung von besonders begabten und leistungsstarken Schülern durchaus noch Luft nach oben ist. Hochbegabung in der Schule, das ist unser Thema heute in Campus und Karriere. Wir wollen zunächst klären, wie sich eine Hochbegabung überhaupt feststellen lässt und dann darüber reden, was das eigentlich für das weitere Lernen und Leben bedeutet. Wann sollten Kinder eine Jahrgangsstufe überspringen? Sollten sie, wenn möglich, eine Hochbegabtenklasse besuchen? Welche Förderung brauchen sie und wie können Schulen den schwächeren und leistungsstarken Kindern gleichermaßen gerecht werden? Was meinen Sie? Sie können sich wie immer gerne an unserer Diskussionsrunde beteiligen. Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie mir eine Mail ins Studio an campus@deutschlandfunk.de. Am Mikrofon bis drei ist Regina Brinkmann. Hallo. Manchmal haben Eltern ja schon so eine Ahnung, dass ihr Kind womöglich hochbegabt sein könnte. Manche hätten es dann auch gerne schwarz auf weiß, wie intelligent es nun tatsächlich ist. Sie können sich dann zum Beispiel an die Begabungspsychologische Beratungsstelle an der Ludwig-Maximilians-Universität München wenden. Leiterin ist Petra Barchfeld, die uns nun aus München zugeschaltet ist. Frau Barchfeld, mit welchen Fragen und Wünschen kommen die meisten Eltern zu Ihnen?
Also die meisten Eltern wollen tatsächlich zunächst einmal die Diagnose. Also sie wünschen sich herauszufinden, ob tatsächlich eine Hochbegabung vorliegt oder nicht. Die allermeisten haben aber dann zusätzlich, kann man sagen, noch ein anderes Problem, weil die kommen ja nicht nur einfach so, weil sie es gern wissen möchten, sondern meistens ist in der Schule irgendwas oder im Kindergarten schon irgendetwas, was darauf hinweist, dass die Kinder begabt sind.
Was kann das sein? Also was kann schon mal so darauf hinweisen, also eine Vermutung?
Eine sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe. Die Kinder lernen schnell und vieles sehr schnell. Im Schulkontext ist es dann oft so, dass sie sich langweilen, weil sie viel schneller vorwärts kommen würden als ihre Mitschüler. Dann passiert es manchmal, dass sie dann eben nicht mehr aufpassen, dass sie dann andere Dinge tun, was dann auch der Lehrer bemerkt und nicht so schön findet. Und das könnte so ein Hinweis sein, dass es sich um eine Hochbegabung handelt.
Wann ist es denn sinnvoll, so etwas testen zu lassen?
In dem Moment, wo man tatsächlich ein Problem hat in der Schule, das wäre die eine Geschichte, wo man eben sieht, okay, das Kind verweigert die Hausaufgaben, macht nicht mehr mit, langweilt sich ohne Ende. Und natürlich dann auch in dem Fall, wo man so etwas schon vermutet, wo es vielleicht keine Probleme gibt, aber wo man eben diese Diagnostik braucht, um eine Hochbegabtenschule zu besuchen oder in eine Förderklasse gehen zu können.
Wann raten Sie denn davon ab, wenn Eltern zu Ihnen kommen und man wegen den IQ ihres Kindes wissen möchten?
Ich rate dann ab, wenn die Kinder noch zu jung sind, also im Prinzip im Vorschulalter. Und ich rate auch dann ab, wenn es nur darum geht, mal zu schauen, wie schlau ist der denn, wenn also wirklich kein Grund da ist, um das zu testen.
Mhm. Wie oft kommen denn Eltern zu Ihnen, habe ich so im eigenen Umfeld schon erlebt, die Schwierigkeiten haben, die Kinder haben Schwierigkeiten in der Schule und dann kommen die ganz, treten die an psychologische Beratungspraxen heran, präsentieren dann in der Schule diese hochbegabten Expertise und so nach dem Motto, jetzt ist es an euch, macht was aus dem Kind. Also kommen solche Eltern auch zu Ihnen, die vielleicht ihr Kind da nicht ausreichend gefördert wissen, beziehungsweise wo sie den Eindruck haben, das Kind kann eigentlich mehr, aber die Lehrer sehen das gar nicht richtig?
Im zweiten Schritt ist das dann oft so. Also wir stellen die Hochbegabung fest und oft ist es dann so, dass man versucht hat, schon mit dem Lehrer zu sprechen und da nicht so ganz viel Offenheit da war. Lehrer fühlen sich vor allem in der Grundschule sehr oft überfordert, weil sie eben nicht nur den Hochbegabten haben, der in der Klasse sitzt, sondern sie haben dann auch noch zwei Kinder mit ADHS und zwei Legastheniker und einer mit Dyskalkulie ist da auch noch. Und dann noch weitere Differenzierung zu betreiben im Unterricht, da sind die viele Lehrer dann nicht mehr in.
Oh, Frau Barchfeld, da ist die Leitung leider unterbrochen. Sind Sie wieder da?
Also im Prinzip bin ich da, ja.
Ja, Sie sind da. Wir hatten eben schon ein paar Leitungsprobleme. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wundern Sie sich nicht, wenn da vielleicht noch mal so ein oder andere Aussetzer ist. Das kann heute in dieser Sendung leider auf uns zukommen. Ich warne nur vor, aber wir versuchen jetzt mal weiterzumachen, Frau Barchfeld. Also, wo waren wir stehen geblieben? Die Lehrer, genau, die dann etwas überfordert sind mit der Situation, wenn ein Elternpaar zu Ihnen kommt und sagt, so, jetzt ist unser Kind hochbegabt.
Ja, das passiert ganz einfach, eben gerade im Grundschulbereich, wo eben noch alle Kinder aller Kompetenzstufen zusammensitzen in einer Klasse, gibt es in den Klassen eben auch Kinder mit tatsächlichen Problemen, erstmal den normalen Schulstoff zu bewältigen. Und dann sagen uns die Lehrer eben oft, dass dieses hochbegabte Kind mit so einem gewissen Luxusproblem dann dasteht. Und dieses Luxusproblem, da fühlen sie sich dann erst in zweiter Linie zuständig, weil es ja Kinder gibt, die wirklich schwierigere Probleme zu meistern haben.
Mhm. Luxusproblem, haben Sie auch mit Lehrern zu tun, direkt zu Ihnen kommen und sagen, helfen Sie doch mal weiter, wie soll ich mit so einem Kind umgehen oder ist das gar nicht Teil Ihres Spektrums?
Das haben wir eigentlich sehr selten. Allerdings nehmen wir von uns aus dann, wenn es notwendig oder gewünscht ist, Kontakt zu den Lehrern auf und sprechen dann mit ihnen über das entsprechende Kind.
Ist es denn gut, wenn ein Kind anschließend weiß, wie hoch meinetwegen sein IQ ist?
Das machen wir so nicht. Wir werden dem Kind nicht sagen, du hast jetzt ein IQ von 135. Wir machen das anders. Wir sagen dem Kind, dass es ein sehr kluges Kind ist. Also in dem Moment, wo das Kind noch im Grundschulalter ist. Die größeren Kinder werden natürlich informiert. Wir sagen, dass es ein sehr kluges Kind ist. Und wir sagen ihm, dass es mit seinem Kopf und mit seinem Gehirn alles machen kann, was es machen möchte. Aber wir sagen nicht, du hast ein IQ von so und so viel.
Wie testen Sie das denn? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Verfahren. Es gibt auch Anbieter, die da vielleicht nicht so seriös auftreten. Damit man mal eine Vorstellung bekommt, wie es, ich würde jetzt mal in Ihrem Fall davon ausgehen, Sie sind an der Universität angesiedelt, dass das halbwegs seriös läuft. Also wie gehen Sie vor?
Also wenn die Familie kommt, fragen wir natürlich erstmal, was der Grund ist, warum sie da sind. Und dann geht das Kind in die Testung und wir führen zwei standardisierte, normierte Intelligenztests durch. Der eine ist ein sehr umfangreicher, komplexer Intelligenztest. Da wird Sprachvermögen, abstrakt-logisches Denken, auch Verarbeitungsgeschwindigkeit getestet. Und dann nochmal einen zweiten Test, der sprachfrei ist. Das heißt, es geht hier nicht um verbale Fähigkeiten, sondern im Wesentlichen um abstrakt-logisches Denken. Und mit den Ergebnissen dieser beiden Tests kommen wir dann zu den Eltern und zu dem Kind.
Was sagt so ein Test denn nicht aus?
So ein Test sagt nichts darüber aus, wie hoch die Motivation eines Kindes ist, teilweise wie gut die Konzentrationsfähigkeit des Kindes ist, wie Interesse oder Neugierverhalten da ist, sondern es ist tatsächlich nur ein Test, der das Potenzial, das kognitive Potenzial eines Kindes erfassen kann.
Und es sagt nichts darüber aus, also wie dieses Kind das quasi in der Praxis auch wirklich anwenden kann oder anwenden müsste, ne? Also performen müsste, wie man immer so schön sagt.
Nein, überhaupt nicht.
Frau Barchfeld ist ja, jetzt habe ich Sie unterbrochen, Frau Barchfeld, Sie wollten noch zu Ende reden.
Also ob das Kind tatsächlich am Ende Leistung zeigt, kann dieser Test nicht vorhersagen.
Ist das denn irritierend dann auch für Eltern, wenn sie merken, okay, ich habe jetzt so ein hochbegabtes Kind, definieren wir Hochbegabung ab 130 IQ oder wo würden Sie das jetzt mal zwischendurch noch so einfließen zu lassen?
Ja, das ist tatsächlich die Grenze, die also standardmäßig gezogen wird. Intelligenzquotienten über 130 IQ-Punkten in einem seriösen IQ-Test bedeuten, dass ein Kind hochbegabt ist.
Und genau, wenn Sie das eben sind, ist es nicht geklärt, dass dann quasi das Kind damit halt auch wirklich was anfangen kann im schulischen Alltag, sage ich jetzt mal. Wie irritierend und belastend ist das auch für Eltern?
Eigentlich gar nicht so sehr. Denn dass die Kinder die Leistung dann auch oder dieses Potenzial dann umsetzen, da sind viele Eltern gar nicht so sehr hinterher. Was die meisten Eltern sich wünschen, ist, dass das Kind glücklich und zufrieden in der Schule ist. Und natürlich gehört dazu auch eine gewisse kognitive Leistungsfähigkeit oder Schulleistung. Aber dass aus jedem hochbegabten Kind ein Einstein wird und dass dann die Leistung exorbitant sein soll, das ist den meisten Eltern gar nicht so wichtig.
Frau Beichfeld ist nicht allein aus München zugeschaltet. Neben ihr sitzen noch zwei weitere Studiogäste, die ich jetzt gern vorstellen möchte. Zum einen Stefanie Wolf, die eine hochbegabten Klasse in Unterhaching unterrichtet. Das ist in der Nähe von München. Und Stefanie Ohneiser, sie hat so eine Klasse bis zur Oberstufe an einem Münchner Gymnasium besucht. Frau Ohneiser, wie und wann war Ihnen klar, dass Sie hochbegabt sind?
Bei mir ist es eben schon in der Grundschule aufgefallen, dass ich die Sachen immer schneller bearbeitet habe als meine Mitschülerinnen und Mitschüler und schon da eben eine schnelle Auffassungsgabe hatte, wie Frau Bachfeld das angesprochen hat. Und ich habe auch schon da dann mit meinen Eltern eine Testung gemacht bei einer Psychologin. Und wir haben das dann aber mal ruhen lassen, weil ich in der Grundschule von Lehrerinnen und Lehrern gut unterstützt wurde, habe Zusatzmaterial bekommen und bin soweit klargekommen, würde ich mal sagen. Dann zum Übertritt war dann schon die Frage, wohin jetzt eigentlich? Habe mich dann aber für ein, in Anführungszeichen, normales Gymnasium entschieden, weil da eben alle Freunde hingegangen sind und das halt das nächste Gymnasium war. Und habe dann aber 7. Klasse, Anfang 8. sehr stark gemerkt, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Da ging eben die Langeweile los, die auch schon angesprochen wurde. Ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt, mich in die letzte Reihe gesetzt, nicht mehr aufgepasst. Dementsprechend sind die Noten immer schlechter geworden.
Wie haben da Ihre Lehrer reagiert? Wie haben die das zur Kenntnis genommen? Was haben die dazu gesagt?
Quasi gar nichts tatsächlich. Also ich war halt in einer sehr großen Klasse und da bin ich halt ziemlich untergegangen, würde ich mal sagen. Also von Seiten der Lehrkräfte kam wirklich gar nichts. Ich hatte nur einen einzigen Lehrer, der mich mal angesprochen hatte und meinte, ja, Steffi, du wirst hier nicht mehr glücklich. Aber sonst kam da tatsächlich nichts auf mich zu. Man muss halt auch sagen, wir waren eine große Klasse und ich war ja nicht die Einzige mit schlechten Noten. Es ist halt irgendwie keinem, ich weiß nicht, ob es den Lehrerinnen und Lehrern einfach nicht wirklich aufgefallen ist oder ob sie halt keine Zeit hatten, sich drum zu kümmern. Wie auch immer, habe ich dann auf jeden Fall durch meine Mutter von der Schule erfahren, auf die ich jetzt gehe und bin dann eben Mitte 8. durch diesen ganzen Prozess durchlaufen, also einen Probetag gemacht, nochmal eine Testung gemacht und dann Anfang 9. in diese hochbegabten Klasse gekommen.
Und was hat sich da für Sie verändert, ganz konkret?
Zum allerersten Mal habe ich mich wirklich wohl gefühlt in einer Klasse. Das war so das Erste, weil man halt mit gleichen Leuten in Anführungszeichen zusammensitzt, Leute, die einen verstehen, die einen so akzeptieren und mit denen man sich eben auf gleicher Ebene fühlt. Dann ist es natürlich eine viel, viel kleinere Klasse gewesen. Also wir waren maximal 22 Schüler, zwischenzeitlich in der 10. auch mal 17, 15, je nachdem, wie viele gerade im Ausland waren. Und das waren die Hauptunterschiede. Also wirklich deutlich kleinere Klassen und ein ganz anderes Klima, ein lernfreudiges Klima und ein toleranteres Klima.
Und die Lehrer, waren die auch quasi anders unterwegs, sage ich mal?
Also prinzipiell ist es ja so, dass an meiner Schule alle Lehrerinnen und Lehrer quasi alle Klassen unterrichten. Also es gibt ja keine speziellen Lehrer für diese spezielle Klasse, sondern jeder macht jede Klasse. Aber es ist halt schon so, dass man merkt, dass die darin geschult werden, sage ich jetzt mal, dass sie schon wissen, wie man mit denen umzugehen hat, mit diesen besonderen Kindern in Anführungszeichen. Und dass sie halt versuchen, eben mehr auf die Fragen einzugehen und viel Platz für Kreativität zu lassen und Sachen vertiefen zu lassen und nicht einfach abzubrechen, wenn die Lehrkraft merkt, so, das wird jetzt gerade zu viel und wir müssen eigentlich mit dem Stoff weitermachen.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, an dem man das so merkt, also wo da so ein ganz anderes Lernpensum auch deutlich wird, was Sie da jetzt vielleicht durchlaufen?
Also ich weiß noch ein Beispiel, wir haben Hausarbeiten geschrieben, schon also wie so kleine W-Seminararbeiten. Und wir hatten einen Schüler, der hat in der 10. Klasse eine Hausarbeit geschrieben über die Emanzipation der Frau im 20. Jahrhundert und hat in Geschichte dazu 4 Stunden dann Präsentation gehalten. Und das ist halt einfach machbar, weil wir halt mit den anderen Stoffgebieten deutlich schneller durchgekommen sind. Wir haben nicht so viel Wiederholungsphasen gebraucht und konnten dann Platz lassen für sowas. Das ging halt mit rein.
Jetzt sagen Sie, also Sie sind jetzt momentan schon in der Oberstufe, 12. Klasse, steuern aufs Abitur in diesem Jahr zu. Und diese Hochbegabtenklasse, die geht ja tatsächlich auch nur bis zur Oberstufe. Und dann teilt sich das alles sowieso wieder in Kursen auf. Jetzt vielleicht mal so in der Zeit, als Sie in der Hochbegabtenklasse waren, wie reagiert denn so das Umfeld? Also ich rede jetzt mal einmal vom schulischen Umfeld, also Mitschüler zum Beispiel, müssen jetzt auch vielleicht nicht unbedingt an ihrer Schule sein, aber wie reagieren die darauf, wenn die wissen, sie sind in so einer Hochbegabtenklasse, kleine Lerngruppen, andere Lernsituationen, während man vielleicht selber in so einer 30er-Klasse sitzt. Also was für Kommentare kommen da?
Also es kommt schon oft sowas wie, also aha, so bist jetzt auch so eine Streberin, okay, so du weißt ja dann also eh schon alles oder wie. Und also teilweise wird man dann auch mit Neid, wird einem mit Neid begegnet, weil halt eben die kleinen Klassen. Aber wenn man dann mal erklärt, was wir eigentlich auch leisten müssen, also ich hatte in der 10. Klasse wirklich, ich war naturwissenschaftlich und sprachlich eben, war dieser Zweig, ich hatte wirklich viele Fächer. Und das ist dann auch schon eine Leistung. Und wenn man das dann den Leuten auch wieder erzählt, dann kommt dann der Blick, ah, wirklich? Also das machst du wirklich? Hast du da wirklich Lust drauf? Das sind so mit die Hauptdinge, mit denen man eigentlich konfrontiert wird.
Nochmal, wie muss man sich vielleicht auch Ihre Hochbegabung vorstellen? Ist das so, dass Sie so eine, grundsätzlich jetzt auch so eine Einserkandidatin sind und das jetzt auch zum Beispiel in dieser hochbegabten Klasse dann auch geblieben sind? Oder gibt es auch Fächer, wo Sie sagen, boah, kann ich auch nicht?
Die gibt es sehr wohl, gibt es sehr viele davon, ehrlich gesagt. Ich bin tatsächlich überhaupt nicht naturwissenschaftlich begabt in irgendeine Richtung. Also ich bin wirklich, was die naturwissenschaftlichen Fächer angeht, immer eine 3er, 4er, 5er Kandidatin gewesen, ehrlich gesagt. Und jetzt pendelt es sich halt langsam bei 3, 2 ein. So sage ich jetzt ganz offen, weil man halt was dafür tut, jetzt in der Oberstufe. Aber bei mir ist es tatsächlich mehr im sozialen Bereich, also Geschichte, Deutsch interessiert mich sehr, eher in dem Bereich und halt die allgemeine, relativ schnelle Auffassungsgabe. Da merke ich es vor allem. Aber da gibt es natürlich eben ganz unterschiedliche. Wir hatten in der Klasse halt immer so pro Fach 3, 4 Leute, die halt wirklich, wirklich gut waren. Und dann aber halt auch pro Fach immer die Leute, die halt trotzdem ihre 4er und 5er geschrieben hatten, ganz normal. Ja.
Frau Beichfeld, nochmal eine Frage an Sie, die ja sowas auch diagnostizieren. Ist das eben auch schon in so einer Testung herauszufinden, dass es da Stärken und Schwächen in, ich sage jetzt mal Geschichte, Sprache oder in solchen Bereichen eher gibt als vielleicht im MINT? Oder ist das gar nicht Teil dieser Testung?
Das ist sogar üblich. Tatsächlich ist es so, dass wenn man sagt, es geht um die Intelligenz dann, und um eine Hochbegabung, dann sollten diese Kinder in allen Bereichen eine ähnlich hohe kognitive Fähigkeit haben. Aber die Tests bestehen ja aus sehr vielen unterschiedlichen Tests, die verschiedene Dinge erfassen. Und wir haben immer irgendwie einen Peak in die eine oder andere Richtung. Manche Kinder sind am abstrakt-logischen Denken sehr, sehr viel besser als in der im Sprachbereich oder es kommt auch umgekehrt vor. Allerdings darf die Diskrepanz nicht zu hoch sein. Also wenn ich jetzt sehr, sehr, sehr begabt im abstrakt-logischen Denken bin und wirklich teilweise vielleicht sogar unterdurchschnittlich in der Sprache, dann könnte man nicht mehr von einer Hochbegabung ausgehen, weil diese Hochbegabung ja im Prinzip den gesamten kognitiven Bereich betreffen soll.
Mhm. Jetzt haben wir auf diesen Punkt Hochbegabung, vornehmlich jetzt aus der Schülerinnenperspektive, jetzt durch Stefanie Ohnheiser geschaut. Jetzt schauen wir mal von Lehrerseite drauf, weil die wurden ja auch von Frau Beichfeld eben schon angesprochen. Ist ein Luxusproblem, war da schon mal so ein Vokabel, die gefallen ist, wenn eben Lehrer mit Hochbegabung konfrontiert werden. Stefanie Wolf wird damit tagtäglich konfrontiert sozusagen, weil sie unterrichtet am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching seit 2 Jahren eine Hochbegabtenklasse und die es auch ja, erst seit 2 Jahren dort an dieser Schule gibt. Frau Wolf, wie erleben Sie die Lernsituation in dieser 6. Klasse?
Ja, also es ist schon anders in der Klasse, auch wenn es manchmal schwer zu beschreiben ist. Und man auch sagen muss, dass natürlich jede Klasse auch anders ist, vom Charakter her. Es macht unheimlich Spaß, in der Klasse zu unterrichten, weil da unheimlich viel Lebendigkeit dabei ist und es sind einfach viele wissbegierige Kinder da. Das heißt, man kann quasi alles reingeben und die Kinder machen aus allem was. Und das finde ich schon eine ganz tolle Situation. Es ist auch besonders, weil die Schüler natürlich auch gerade in der fünften Klasse erstmal einiges lernen müssen, was manche vielleicht doch aus der Grundschulzeit mitbringen. Da denke ich vor allem jetzt mal an einen Schüler, den ich davon überzeugen musste, dass er doch seine Schultasche mit nach Hause nimmt und die nicht in der Schule parkt. Oder dass man ein Hausaufgabenheft führt oder dass man lernen muss. Das zeichnet die Klassen, glaube ich, besonders am Anfang aus, dass sie dieses Lernen noch nicht gewohnt sind.
Warum ist es denn so schwer, diesem hohen Leistungsniveau Ihrer Schüler im Regelbetrieb gerecht zu werden? Sonst würde es ja diese hochbegabten Klasse bei Ihnen auch nicht geben, denke ich.
Ich nenne da mal ein Beispiel. Ich hatte in der fünften Klasse im Herbst einen Übungsaufsatz aufgegeben und ein Schüler fragt mich, ob er die auch über die Ferien schreiben kann. Ich dachte, ja, gut, schreib's über die Ferien. Und dann kam er mit 10 Seiten wieder. Das war ihm erst ganz unangenehm. Die Mitschüler haben es mitbekommen und haben dafür gesorgt, dass das vorgelesen wurde. Der Schüler hat sich derweil unter seinem Schal versteckt und ab und zu rausgelugt, weil er wusste nicht so recht, wie das ankommt. Aber es kam gut an. Und ich habe mir da in dem Moment gedacht, ich weiß nicht, wie das in einer anderen Klasse gelaufen wäre. Kann auch gut laufen. Es hängt ein bisschen von der Klasse ab. Aber es ist manchmal sehr schwierig, einem Schüler, der sehr wissbegierig ist oder der viel leisten möchte, gerecht zu werden und gleichzeitig die anderen auch am Ball zu halten. Wenn einer da einen 5-Minuten-Beitrag leistet, dann steigt mir die Hälfte der Klasse aus. Das ist einfach so. Und das ist in diesen Klassen wirklich anders. Da wird Leistung hoch geschätzt und gewürdigt. Das ist mein Eindruck. Und das finde ich das Spannende an diesen Klassen.
Sie sagen, das hängt auch von der Klasse ab. Inwieweit sehen Sie da auch Ihre eigene Verantwortung als Lehrerin, dass Hochbegabte auch, sagen wir mal, im Regelbetrieb entsprechend zu Gehör kommen und gefördert werden?
Also es ist sicher eine ganz wichtige Verantwortung als Lehrer, für ein tolerantes Klima zu sorgen. Das habe ich natürlich nicht alleine in der Hand, aber da arbeite ich immer viel dran. Das machen meine Kollegen auch. Das ist ganz wichtig, dass man Leistung schätzen kann. Aber das ist nicht immer so leicht. Man versucht natürlich zu differenzieren, aber dem sind natürlich einfach vom schulischen Ablauf her Grenzen gesetzt. Und da bietet sich diese Klasse natürlich schon an.
Welche sind das zum Beispiel? Welche Grenzen?
Ja, also natürlich, wenn ich mit 4 Stunden in Deutsch oder mit 3 Stunden in der Klasse drin bin, dann fehlt mir, und ich habe eine Klasse von 30 Schülern, dann ist das einfach schwierig, für alle wirklich was Differenziertes zu haben und entsprechend auch das zu würdigen, was ich dann von Schülern als Ergebnis bekomme. Da habe ich natürlich in den hochbegabten Klassen schon mehr Möglichkeiten zu differenzieren. Ja, einfach auch die Anzahl der Schüler ist natürlich auch kleiner, das muss man dazu sagen.
Ja, ist das für Sie auch eine angenehmere Arbeitssituation dann, wenn Sie in so einer hochbegabten Klasse sind, als sagen wir mal, wenn Sie im Regelbetrieb mit vielleicht 30 Schülern und Schülerinnen zu tun haben?
Also ich empfinde es als sehr angenehm, auch bereichernd, aber auch herausfordernd. Also das hat immer seine beiden Seiten. Man darf es, also sollte es auf keinen Fall glorifizieren. Man muss auch, es sind viele Schüler dabei, die sich, die erstmal lernen müssen, dass es sich lohnt, einander zuzuhören. Und da muss man schon auch viel Arbeit investieren. Aber es ist sehr bereichernd, auch für mich als Lehrer, wenn ich das aushalten kann, dass mein Schüler was besser weiß als ich.
Das wollte ich gerade sagen. Also wie gehen Sie damit um, wenn Schüler halt sehr wissbegierig sind, einen extremen Hunger haben? Also wie füttern Sie denen? Also immer wieder was Neues ranzuschaffen, stelle ich mir irgendwie auch anstrengend vor, muss ich sagen.
Das ist eigentlich eher schön. Also ich meine, da kann man endlich mal das unterbringen, was man gerne unterbringen möchte. Und ich bin da auch nicht als Lehrer nur alleine dafür verantwortlich, für den Input zu sorgen. Ich habe Schüler, die gerne eigeninitiativ auch was leisten wollen. Und da habe ich schon die Möglichkeit, einfach auch mal Arbeitsaufträge reinzugeben und er sagt, ihr findet das mal raus. Und die finden das raus.
Jetzt haben wir schon einiges gehört, wie Hochbegabte in Schulen gefördert werden, wie zum Beispiel jetzt durch Stefanie Wolf als Lehrerin oder auch aus Schülerperspektive von Stefanie Ohnheiser. Sie werden als Gesprächspartner hier weiter gleich in der Runde mit dabei sein, auch die Psychologin Frau Barchfeld. Und gleich stellen wir noch ein Programm, noch etwas Musik vor, das in Zukunft noch viel mehr Schülerinnen und Schüler die Chance geben will, ihre Stärke und Talente zu entwickeln. Und wenn Sie dazu Fragen haben oder einfach Ihre Erfahrung und Meinung zum Thema beisteuern möchten, dann können Sie das tun unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Die bessere Förderung von besonders leistungsstarken Schülern, die hat sich die Initiative Leistung macht Schule auf die Fahnen geschrieben. Es ist eine Initiative von Bund und Ländern, an der sich insgesamt 300 Schulen beteiligen. Einen ganz guten Überblick, wo dieses Projekt gerade steht und wo es doch hin will, hat Gabriele Weigand von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Sie koordiniert den Forschungsverbund, der die Schulen in der ersten Phase der Initiative begleitet. Frau Weigand, was ist Ziel dieser Initiative?
Ziel der Initiative ist genau das, was eben Frau Wolf und Frau Ohnheiser formuliert haben, dass ein lernfreudiges Klima in alle Klassen zieht, dass man der Kreativität aller Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten gibt, sich zu verwirklichen, dass Unterricht und Inhalte vertieft werden, dass man differenziert unterrichtet und auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen eingeht und am besten diesen Begriff des Strebertums verbannt aus den Schulen.
Oder Luxusproblem haben wir ja eben auch gehört. Das wird ja auch ab und an mal erwähnt, dass es ein Luxusproblem sei. Frau Weigand, wie kam es dazu?
Ursprünglich war das tatsächlich eine Initiative von Bund und Ländern. Und Sie hatten ganz am Anfang der Sendung ja auch die internationalen Schulleistungsstudien schon genannt, die empirischen Untersuchungen, wonach in Deutschland durchaus noch Luft ist, was die Leistungsspitzen nach oben betrifft oder auch die Schülerinnen und Schüler, die sehr hohe Interessen haben. Und da sehen wir auch durchaus unter dem Gesichtspunkt der Bildungsgerechtigkeit Nachholbedarf. Denn letztlich sollten alle Schülerinnen und Schüler in einem Land zu ihrer optimalen Entfaltung der Potenziale, Interessen und Bedürfnisse kommen. Und das ist gewissermaßen jetzt die Chance, dass das nicht nur einzelne Schulen sich vornehmen, sondern tatsächlich der Bund und alle 16 Länder.
Die Initiative Leistung macht Schule läuft seit 2018 und ist auf 10 Jahre angelegt. Warum dieser lange Zeitraum?
Das ist eine Riesenchance, dass es dieser lange Zeitraum ist. Wir wissen ja, dass Schulentwicklungsprozesse oder Unterrichts- und Professionalisierungsprozesse in Schulen längere Zeit dauern. Das lässt sich nicht im Handumdrehen erledigen, sondern es bedarf ja einer Veränderung der Schulkultur, der Strukturen, der Haltungen und Einstellungen von allen Seiten. Und da ist es wunderbar, dass es 2x5 Jahre sind. Es sind 2x5 Jahre. In den ersten 5 Jahren soll mit den 300 Schulen, übrigens aus dem Primar- und Sekundarbereich, etwa gleichermaßen verteilt, leicht im Sekundarbereich überzählig. Und da auch, vielleicht das auch noch als Hinweis, nicht nur Gymnasien, wie man sich möglicherweise vorstellen könnte, bei leistungsstarken und potenziell leistungsfähigen, sondern auch alle anderen Schularten der Sekundarstufe. Und mit diesen Schulen werden in der ersten Hälfte Materialien erprobt, Instrumente entwickelt, zwischen Wissenschaft und Praxis ganz eng in der Auseinandersetzung. Und in der zweiten Förderphase, also dann ab 23 bis 27, sollen die Ergebnisse möglichst breit in die Schullandschaft gestreut werden.
Jetzt haben wir ja schon eben von dieser hochbegabten Klasse gehört. Wir haben auch schon darüber gehört, das ist ja auch langläufiger, denke ich, bekannt, dass man Klassen überspringen kann. Wenn Sie jetzt so von Materialien und Konzepten sprechen, gibt es da vielleicht schon innovative Dinge, die wir hier noch gar nicht besprochen haben, also die Sie uns vielleicht mal präsentieren könnten?
Ja, es gibt schon viele innovative Dinge, aber das sind jetzt nicht rezeptartige Dinge, wo ich sagen kann, gut, es gibt das Konzept des Daltonplans, was ab und zu angewendet wird, oder es gibt in anderen Schulen Mentoring und Coaching, von dem wurde hier noch nicht gesprochen. Es gibt sehr viele verschiedene Aufgabenformate. Es gibt zum Beispiel offene Lernräume, in denen gelernt werden kann. Es gibt Schulen, die schon vom Gebäude her sich eignen, individualisierter und differenzierter zu unterrichten, wo zum Beispiel keine Schultüren mehr in den Klassenzimmern sind, sondern Glasfenster und alles transparent ist, das Lernen sehr viel differenzierter zwischen Instruktionsphasen und Unterstützungsphasen und Einzellernphasen geschieht. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten und wir versuchen eben über Leistung macht Schule solche Möglichkeiten zusammenzutragen und die dann eben, sofern sie wissenschaftlich sich auch generalisiert, als generalisierbar erweisen, dann in die Breite zu bringen.
Wenn wir uns jetzt das Modell der hochbegabten Klassen mal anschauen, ist das ein Modell, was aus Ihrer Sicht, wenn Sie da weiter an Schulen Modelle weiterentwickeln wollen, auch Zukunft hat? Oder sollte es vielleicht nicht eher darum gehen, noch stärker Hochbegabte in, ich sage jetzt mal, den allgemeinen Betrieb zu integrieren? Weil wir auf der einen Seite ja auch immer von der Inklusion sprechen, also sehr stark förderbedürftige Schüler immer mehr aus Förderschulen rausholen in den allgemeinen Schulbetrieb und dann gleichzeitig aber auch Tendenzen haben, vielleicht noch nicht in der großen Fläche, wie jetzt diese zwei Gymnasien in Bayern und andernorts gibt es die ja auch, Hochbegabtenklassen einzuführen, wo dann diese Schüler wiederum unter sich sind. Also wo würde aus Ihrer Sicht da die Reise hingehen?
Also die hochbegabten Klassen hatten sicherlich ihre große Berechtigung, solange das Schulsystem noch sehr traditionell ausgerichtet war und im Wesentlichen auf Einzelkämpfertum und Lehrerinstruktion. Die Reise geht in die Richtung, dass wir sagen, Hochbegabte müssen in allen Schulen optimal gefördert werden. Und eben nicht nur die Hochbegabten, sondern eben alle Schülerinnen und Schüler und deren Potenziale und Leistungen und Interessen sich so verwirklichen können, dass sie, wir hatten vorhin gesagt, das Ziel glücklich sind, dass sie ja ihre Potenziale optimal entfalten können und auch entsprechend verantwortlich für sich, für andere, für die Gesellschaft ihren Beitrag leisten.
Frau Weigand, bleiben Sie noch bei uns. Wir haben einen ersten Hörer hier in der Runde zu begrüßen. Joachim Schuler. Entschuldigung, das geht mir jetzt gerade gar nicht gut über die Lippen. Er hat uns angerufen und hat selber zwei hochbegabte Kinder. Herr Schuler, Ihre Meinung, Ihre Erfahrung zum Thema?
Guten Tag in die Runde allseits. Ich kann zusammen mit meiner Frau eigentlich von einem gelingenden Leben berichten von meinen beiden Kindern, jetzt 29 und 31. Wir sind umgezogen eigentlich einer Schule wegen, die in Königswinter jetzt hier in unserem Wohnort angesiedelt ist seit 1992. Eine Schule vom COD, Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands, die seit 1992 eben sich auch in Hochbegabung auskennt, als Tochtergründung faktisch von einer COD-Schule in Braunschweig. Eine weitere gibt es in Rostock. Dort werden die in integrativen Klassen hochbegabte und leistungsstarke Schüler unterrichtet. So waren unsere auch da dabei, allerdings nur 3 und 5 Jahre, die beiden, weil wir erst von Lüdenscheid umgezogen sind an diese Schule, die uns empfohlen worden war. Die Schule unterhält sowohl ein Gymnasium als auch eine Realschule auf demselben Gelände und damit ist eigentlich der Ansatz auch gewahrt, der uns wichtig war, dass unsere Kinder und hochbegabte Kinder allgemein mit anderen zusammen lernen und leben und nicht abgesondert separat werden. Es wurde vorhin Strebertum angesprochen. Dieses haben unsere Kinder uns nie berichtet. Sie wurden allseits akzeptiert, sowohl von denjenigen, die in der gleichen Klasse waren, als auch von anderen. Mhm. Wir können eigentlich nur jeden ermuntern, rechtzeitig die Augen aufzuhalten und eine Hochbegabung zu erkennen, wenn es denn wirklich eine ist. Bei unseren Kindern war es so, dass sie sehr viel gefragt haben und wir die Fragen beantwortet haben. Und zwar wahrheitsgemäß, nicht unter dem Motto, das verstehst du noch nicht.
Warum ist das so wichtig für Sie, dass man das rechtzeitig erkennt, weil man dann quasi so, ich sage jetzt mal, in den Fördermodus einsteigen kann? Das klingt jetzt so sehr kritisch, aber so meine ich das gar nicht.
Unterstützungsmodus. Es ist, weil die Gefahr besteht, die an der Schule auch schon ein paar Mal vorgekommen ist, dass die Kinder abgedriftet sind. Eben in der letzten Reihe sitzen, wie die Schülerin, die bei Ihnen in der Sendung ist, es berichtet hatte, und einfach abschalten. Die Schule hatte ein Beispiel, das hat der Direktor uns mal erläutert, dass ein Schüler durchgefallen ist in der Klasse, nicht versetzt wurde und beraten wurde, was man mit ihm macht. Der Direktor hat es dann durchgesetzt, dass der Schüler übersprungen hat und es war gut. Mhm. Die Anreicherung ist hilfreich und das wird an dieser Schule zum Beispiel auch gemacht, indem das Schuljahr verkürzt ist für den normalen Schulstoff in der Oberstufe und die restliche Zeit genutzt werden kann für Aktivitäten außerschulisch auch, mit Fraunhofer Gesellschaft, Universität Bonn oder anderen.
Ah, okay, also da werden halt auch noch so oder wurden noch außerschulische Lernorte hinzugezogen. Frau Beichfeld beziehungsweise Frau Weigand meine ich jetzt eigentlich. Wie sinnvoll ist es, den Lernort Schule noch auszuweiten, gerade dann, wenn man vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, ganz spezielle Hochbegabtenangebote vor Ort zu leisten?
Sehr sinnvoll. Und zwar geht es darum, die Schule noch einmal neu zu denken. Und zwar den Unterschied zwischen Regelunterricht auf der einen Seite und außerschulischen oder extracurricularen Angeboten zu überwinden und zu sagen, das einzelne Kind, der einzelne Schüler, die einzelne Schülerin sind doch Subjekt ihres Bildungsprozesses und auch des Begabungsprozesses. Wo können wir die besten Bedingungen schaffen, dass jedes Kind zu seinem Recht kommt und jeder Jugendliche? Und wenn wir das von der Seite her betrachten, dann gehört sowohl extracurriculare Angebote, das Frühstudium, wie es der Vater eben auch erzählt hat, Unterstützungsangebote außerhalb des regulären Unterrichts des Klassenzimmers dazu, was aber nicht heißt, dass das jetzt individuelle Förderung in dem Sinn sind, ist, dass das einzelne Kind damit alleine bleibt, sondern die Rückgabe in den Unterricht, gerade auch die soziale Einbindung, sind dann ganz wesentlich. Und wenn man Schule neu denkt, in der Richtung einer differenzierten Lernumgebung kommen alle Potenziale und individuellen Fördermöglichkeiten zum Einsatz. Und das versucht Leistung macht Schule.
Ja, das müssen Sie vielleicht nochmal konkretisieren. Heißt das zum Beispiel, wenn ich als hochbegabter Schüler an einen Lernort Universität schon gehe, mit, ich sag mal, 14 Jahren oder so, dass ich dann vielleicht das, was ich dort gelernt habe, wieder mit in den Regelunterricht reinbringe? Oder wie muss ich mir sowas praktisch vorstellen?
Ja, warum eigentlich nicht? Warum kann man nicht etwas, was eine Schülerin, ein Schüler außerhalb des Regelunterrichts gelernt, erfahren, erkannt hat, in den Unterricht über Präsentationen und so weiter einbringen, sodass alle Schülerinnen und Schüler davon profitieren?
Mhm. Vielleicht mal eine Frage an Stefanie Wolf, die ja eine hochbegabten Klasse unterrichtet an einem allgemeinbildenden Gymnasium. Frau Wolf, ist das auch so ein Konzept, was Sie vielleicht noch mit in die Schule hineinnehmen können oder praktizieren Sie so etwas schon?
Also die Grundidee ist natürlich ganz wichtig, dass ich von dem Menschen aus denke, der vor mir sitzt. Und wir bemühen uns natürlich, das zu praktizieren, aber es ist natürlich auch ein Wandel, der sich da insgesamt anbahnt. Das differenzierte Unterrichten und auch das mehr dem Schüler überlassen. Das ist schon was, was man in den hochbegabten Klassen gut auch ausprobieren kann. Und das sind schon ein paar Sachen, die man dann gerne, wo man sagt, ja, das mache ich jetzt nächstes Mal in der normalen Klasse auch mal. Also gerade, also jetzt in Grammatik, dass ich sage, Leute, Schüler, ihr könnt das selber, erarbeitet euch das mal und ich helfe euch einfach nur. Und das mal auszuprobieren in hochbegabten Klassen ist, glaube ich, ganz spannend und das sollte durchaus fruchtbar sein auch für die gesamte Schule.
Stefanie Ohneiser, Sie als Schülerin, strecken Sie da auch schon ein bisschen die Fühler aus oder haben das vielleicht in der Vergangenheit schon getan, andere Lernorte aufzusuchen?
Es gibt ja unglaublich viele Angebote, auch bei uns jetzt an der Schule, dass man halt irgendwie eben Akademien besucht oder an Wettbewerben teilnimmt. Das sind ja eben so Bereiche, wo man sich eben außerschulisch noch mehr in seinen Lieblingsgebieten vertiefen kann, sage ich jetzt mal. Da gab es viele, die das bei uns an der Schule wahrgenommen haben. Ich persönlich eher weniger, weil ich auch sehr viel Sport betreibe und da schon sehr ausgelastet war. Aber wir waren ja auch, wir haben auch viele Enrichments gemacht, also sind zur Uni gegangen und haben das dann im Unterricht nochmal besprochen. Also wird schon viel angeboten.
Erstmal vielen Dank an Joachim Schuler. Ich begrüße einen weiteren Hörer, Thomas Kreker ist in der Leitung. Mit welchen Erfahrungen, mit welcher Meinung zum Thema, Herr Kreker?
Ja, hallo und guten Tag in die Runde. Ja, unser Sohn ist heute kurz vor dem Abi und ein sehr guter Schüler. Der war, ist in der Grundschulzeit eher langsam gestartet und war in einer Klasse für, in einer Grundschulklasse für, die integriert mit Hochbegabten, wo auch hochbegabte Kinder waren. Und wir als Eltern, aber auch, ich glaube, ich kann auch für unseren Sohn sprechen, haben das als extrem angenehm empfunden, weil es sehr gut gehandelt wurde. Also das eine war, dass zum Beispiel hochbegabte Schüler anderen Schülern geholfen haben. Das heißt, sie haben ihr Wissen dann auch selber weitergegeben, schon auch in der Grundschule. Es gab sehr viel Reflexion darüber, wo bin ich denn toll, was kann ich gut, auch wenn jemand anderes in Mathe oder so gerade mal sonst wo war, schon deutlich weiter war. Und dieses Reflektieren und auch diese Binnendifferenzierung hat unserem Kind wahnsinnig geholfen, obwohl es jetzt kein hochbegabtes Kind in der Grundschulzeit war oder wir das auch nie haben testen lassen in dem Sinne. Und ich kann das wirklich nur sehr, sehr empfehlen und auch die Schulen auch ermutigen, mit bestimmten Techniken und bestimmten, ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber mit bestimmten Techniken das abzubilden.
Dann danke ich Ihnen erstmal für diesen Punkt, Herr Kreker. Möchte jemand aus der Runde dazu noch was sagen?
Ja, ich würde dem zustimmen, die Schulen zu ermutigen, neue Wege zu gehen. In Leistung macht Schule, in diesem Projekt, versuchen wir deswegen, Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung zusammenzubringen. Und das ist auch der Vorteil, dass man in beiden Bereichen anfängt. Denn der Unterricht ist, wenn er sich verändern will, wenn Strukturen sich verändern, wenn man Binnendifferenzierung oder auch schulweite Differenzierung veranstalten will, ist auf Schulentwicklung angewiesen. Da haben die Schulleitungen eine enorme Verantwortung, das auch anzustoßen. Kolleginnen und Kollegen, die das versuchen, und da gibt es viele in allen Schulen, zu ermutigen, weiterzuarbeiten und selbst wenn nicht das ganze Kollegium von Anfang an dabei ist, doch Schritt für Schritt in dieser Richtung weiterzugehen. Ich denke, es gibt gar keine andere Möglichkeit und auch keine andere Wirklichkeit in Zukunft, als angesichts gerade auch der Heterogenität und der Diversität unserer Schülerinnen und Schüler so zu verfahren.
Wenn es um Schulentwicklung geht, geht es natürlich auch darum, die Lehrer mitzunehmen. Auch schon die Lehrer, die quasi ausgebildet sind, also Referendariate lange hinter sich haben. Mhm. Wie kann man die denn jetzt sozusagen noch durch Fortbildung oder andere Maßnahmen besser abholen und auf solche Veränderungen und Entwicklungen vorzubereiten?
Ein ganz zentraler Punkt ist, dass wir auch in den Fortbildungen umdenken müssen. Wir haben selbst in eigenen Forschungen, aber auch international die Erkenntnis, dass Einzelfortbildungen, die außerhalb von Schulen stattfinden, in der Regel fachspezifisch fruchtbar sein können. Aber alles das, was die Schulentwicklung betrifft, bedarf der gemeinsamen Weiterbildung und der Professionalisierung aller Lehrpersonen. Dazu gehört im Wesentlichen, und das wäre dann auch gleich ein Anlass, dass Kooperationen stattfinden. Ohne Kooperation kann Schule auch nicht anders gedacht werden und Unterricht nicht weiterentwickelt werden. Wir hatten vorhin von Frau Wolf diese Überlegung, ja, wie kann ich eigentlich differenziert in Klassen mit 30 unterrichten? Ich habe ja gar nicht so viel Zeit, das Material vorzubereiten. Vollkommen richtig, das ist auch empirisch nachgewiesen. Was da auch zu ändern wäre, dass man kollegial bestimmte Themen vorbereitet. Die eine Kollegin bereitet das eine vor, der andere das andere. Man arbeitet in Projekten gemeinsam. Das heißt also, die Synergien müssen gefunden werden und das gelingt nur in Kooperation. Sei es für die Planung, da haben wir zum Beispiel in Leistung macht Schule eigens ein Teilprojekt, das sich mit Lesson Study beschäftigt. Das geht um gemeinsame Planung und dann auch das gemeinsame Beobachten beim Unterrichten, aber eben auch Materialien herstellen gemeinsam, Prüfungsleistungen gemeinsam erstellen und so weiter.
Frau Wolf, Sie als Lehrerin am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching, Sie sind ja seit 2 Jahren als Schule in Sachen Hochbegabung, also hochbegabten Klasse unterwegs. Wie haben Sie sich in Richtung Schulentwicklung, was Frau Weigand hier gerade angesprochen hat, wie haben Sie sich da aufgestellt? Wann haben Sie sich überlegt, ja, wir wollen das machen, das ist aus unserer Sicht sinnvoll und wir schmieden uns jetzt mal einen Plan?
Ja, also wir kamen da, glaube ich, wie die Jungfrau zum Kinde. Die hochbegabten Klassen kamen zu uns und es war nicht so, dass gleich alle im Kollegium gejubelt hätten und gesagt hätten, ja, wir wollen unbedingt was bewegen, weil es läuft ja auch vieles gut.
Nee, aber was war so die Einflugschneise? Also wann war der Punkt, dass vielleicht Ihre Schulleitung gesagt hat, sowas brauchen wir jetzt und das sollten wir vielleicht machen oder sollten wir uns mal überlegen, wie wir das machen?
Also der Hintergrund ist ein anderer. Das geht nicht von der Schule aus, dass wir sagen, wir wollen eine hochbegabten Klasse haben, sondern tatsächlich ist es so, dass das Maria-Theresia-Gymnasium überrannt wird mit Anmeldungen. Da ist einfach ein ganz großer Bedarf da für diese
hochbegabten
Klasse.
Dort gibt es das seit 20 Jahren, ne? Also diese hochbegabten Klasse.
Ja, genau. Ja, genau. Und wir sind quasi das Entlastungsgymnasium, das eben einfach da ein bisschen diesen Druck rausnehmen möchte, denn wir wollen diese Kinder aufnehmen. Und deshalb gibt es uns jetzt im dritten Jahr, also derzeit läuft das Anmeldebewerbungsverfahren für die nächste Klasse schon. Das ist einfach der Hintergrund, weshalb wir das an der Schule jetzt haben.
Das heißt, da wurde einfach mal jetzt so der Schalter umgelegt, so muss ich mir das vorstellen.
Es ist ja nicht alles gleich ganz anders, das ist es ja nur auch nicht. Aber es wurde eben eingeführt, es wurde natürlich begleitet durch Fortbildungen, Weiterbildung und Informationsveranstaltungen. Die Maria-Theresia-Gymnasium ist unser Muttergymnasium und wir haben da ganz viel profitiert von den Erfahrungen, die es dort gibt. Und jetzt lernen wir on the job mit unseren vielen Fortbildern, nämlich den Schülern, die vor uns täglich sitzen.
Und die Fortbildung, die Sie da am Muttergymnasium sozusagen genossen haben, in welche Richtung gehen die so? Auf was wird man da so vorbereitet?
Ja, das ist vielschichtig. Also ich habe jetzt diverse Fortbildungen auch zu dem Thema gemacht. Wichtig ist natürlich, dass man allgemein ein bisschen was zu dem Hintergrund weiß und auch versteht, dass nicht jeder Hochbegabte auch ein Hochleister ist, dass man Dinge ein bisschen einordnen kann. Aber ganz wichtig sind schon einfach diese vielen Alltagserfahrungen auch vom Gymnasium in München, vom Maria-Theresia-Gymnasium. Und wie man mit gewissen Situationen umgehen kann, auch wie man vielleicht natürlich das ganze Surrounding gestaltet. Also wir haben ja auch dieses Enrichment, dann die Frage, wie man, wir haben ja verkürzte Lernzeiten, wir lernen ja schneller mit den Klassen und dann hat man mehr Zeit für anderes, für Projektarbeit. Wir nennen sie Horizontestunde, da machen die Kinder in der 6. Grade Astronomie. Und das muss ja alles geplant werden. Ich muss ja überlegen, wo möchte ich denn dahin, wie wollen wir uns aufstellen. Und da profitieren wir sehr von den Erfahrungen.
Frau Beichert, noch mal eine Frage an Sie. Wenn jetzt Eltern zu Ihnen kommen, getestet, Kind hochbegabt, dann geht es natürlich auch um schulische Entscheidungen, also wie es in der Schule weitergehen soll. Inwieweit, in welche Richtung beraten Sie da? Also wenn es zum Beispiel um das Überspringen einer Klasse geht oder hochbegabten Klassenbesuchen. Also was für Tipps geben Sie da?
Also wir hören uns in allererster Linie an, was möchte das Kind? Weil nur in dem Moment, wo das Kind welcher Maßnahme auch immer zustimmt, macht es Sinn, das durchzuziehen. Wir schauen zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Klasse zu überspringen, ob das Kind auch in der Lage ist, da den Schulstoff, den es eben versäumt in der Klasse, die es überspringt, nachzuarbeiten. Wenn ich weiß, das Kind ist nicht motiviert, es hat keine Lust dazu, dann ist Überspringen schon mal keine besonders gute Idee. Außerdem ist es wichtig, dass die Lehrerin oder der Lehrer, die das Kind abgeben und auch der Lehrer und die Lehrerin, die das Kind dann aufnehmen in der neuen Klasse, dass die das wollen. Und wenn das Kind sagt, in meiner alten Klasse sind aber alle meine Freunde und ich möchte das gar nicht, dann hat es überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken. Und das Gleiche gilt auch für hochbegabten Klassen oder andere Fördermaßnahmen. Das funktioniert am Ende vom Tag tatsächlich nur, wenn alle Beteiligten mitziehen und mitmachen wollen. Und dann gucken wir halt, was die Familie und das Kind möchte und was sie sich vorstellen können.
Stefanie Ohneiser, war bei Ihnen Klasse überspringen auch einmal ein Thema eigentlich?
In der 3. Klasse war das der Fall. Also da war auch die Frage, ob ich die 3. überspringen soll. Ich habe da eine Probewoche in der 4. gemacht, aber habe mich dann eben in einfach dem Klassenumfeld nicht wohl genug gefühlt, als dass ich jetzt wirklich gesagt hätte, das mache ich jetzt und bin dann in der 3. geblieben.
Frau Weigand, gibt es denn jetzt auch, wenn es um weitere Konzeptionierung geht, also wie man Kinder da fördern kann mit Hochbegabung, wie sehr spielt sowas eine Rolle, also Klassen zu überspringen, da vielleicht auch ein gutes Übergangsmanagement zu schaffen?
Die Initiative Leistung macht Schule möchte eigentlich in eine andere Richtung gehen. Akzeleration, individuelle Akzeleration, also Klassen überspringen, waren ja eine Möglichkeit bisher, solange der Unterricht traditionell läuft und Kinder schneller lernen und sich in anderen Klassen langweilen würden. Wir hatten das ja vorhin schon gehört. Mhm. Wenn jetzt aber Unterricht so differenziert, vertieft, kreativ abläuft, dann muss man nicht unbedingt diese individuelle Akzeleration befördern, sprich also das Einzelne überspringen, weil man zwar auf der einen Seite durchaus gute empirische Ergebnisse hat, dass das Kindern gut tut, allerdings eben unter der herkömmlichen Schulsituation. Was ich eher favorisieren würde und was wir auch versuchen in Lemas ist, dass wir die Schulzeit als Vertiefungsmöglichkeit, als auch eine gewisse Mußezeit betrachten, wo man Zeit hat, sich mit Inhalten zu beschäftigen, mit Gegenständen, Projekte zu machen, sich breit auch zu orientieren. Das ist später in der Gesellschaft nie mehr möglich. Und interessanterweise, gerade in den USA, geht die Tendenz auch eher dahin, zu vertiefen als zu akzelerieren. Also nicht möglichst schnell, höher, weiter, schneller, sondern vertiefen, Persönlichkeit bilden, gemeinsam Gesellschaft, Gemeinschaft in der Schule gestalten und außerhalb und so weiter. Also eher in dieser Richtung.
Und dann die Frage, wie man halt auch schwächere Schüler mitnimmt, ohne dass man die Starken zu sehr fördert und in einer gewissen Weise nach vorne stellt.
Es gibt einen schönen Satz von Joseph Ranzulli, das ist ein amerikanischer Begabungsforscher, der hat einmal gesagt, eine steigende Flut hebt alle Schiffe, bedeutet, wir fördern alle. Und auch die besonders Starken. Wenn wir nämlich eine Stärkenorientierung in die Schule bringen, dann werden auch die Schwächeren zu ihrem guten Recht kommen.
Das ist ein Ziel Ihrer Initiative Leistung macht Schule, hier präsentiert von Gabriele Weigand. Sie koordiniert diese Initiative und wir haben heute in Campus und Karriere gesprochen über Hochbegabung und wie man die bestmöglich auch in der Schule herausfinden kann und dann im Anschluss auch fördern kann. Und das eben nicht zulasten der auch viel schwächeren Schüler. Da haben mitdiskutiert Petra Barchfeld, Leiterin der Begabungspsychologischen Beratungsstelle an der LMU, Stefanie Ohnheiser, Schülerin aus München und Stefanie Wolf, Lehrerin am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching. Ich danke Ihnen allen und auch unseren Hörerinnen und Hörern, die sich an dieser Runde hier beteiligt haben. Bevor es hier gleich zu Ende geht mit Campus und Karriere, mit Regina Brinkmann am Mikrofon noch ein Tipp. Hier geht es gleich weiter mit Corso, Kunst und Pop und darin ein Gespräch mit der Antilopengang über ihr neues Album Abbruch, Abbruch.